Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die führenden Industrienationen wollen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eng zusammenarbeiten. In der Abschlusserklärung nach ihrer Videokonferenz betonen die G20-Staats- und Regierungschefs, dass sie sich für eine gerechte Verteilung von bezahlbarem Impfstoff einsetzen werden. Das Virus unter Kontrolle zu bringen, sei der Schlüssel für eine Erholung der globalen Wirtschaft. Auch beim Klimaschutz sind sich alle Gipfelteilnehmer einig, mit Ausnahme von US-Präsident Trump.
Konkrete Entschlüsse haben die Regierungschefs der G20-Staaten nicht zu verkünden, dafür aber viele Gemeinsamkeiten formuliert. Der Gipfel habe den Geist multilateraler Zusammenarbeit geatmet.
Es gibt einen Willen, aus der Pandemie doch zu lernen, dass das Wirtschaften nachhaltiger werden muss. Und das ist eine deutliche Veränderung der Diskussionsschwerpunkte gegenüber vor 5 Jahren, würde ich sagen.
2 Tage hatten sich die Vertreter der wichtigsten Wirtschaftsnationen auf dem von Saudi-Arabien organisierten Gipfel per Videoschalte getroffen. In der Schlusserklärung bekannten sich 19 der 20 Regierungschefs zum Klimaschutz. Der chinesische Präsident Xi etwa sagte, die Welt müsse mehr Druck im Kampf gegen die Klimaveränderung aufbauen. Wie schon in den vergangenen Jahren scherten die USA aus diesem Konsens aus. Präsident Trump nutzte seine Videobotschaft dazu, das Pariser Abkommen zu attackieren. Mit mir sind die USA aus dem unfairen und einseitigen Pariser Abkommen ausgetreten. Für die USA ist das ein sehr unfairer Vertrag. Das Abkommen will nicht die Umwelt schützen, sondern es ist geschaffen worden, um die amerikanische Wirtschaft zu zerstören. Im Zentrum des G20-Gipfels standen auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Nur mit gemeinsamen Hilfsprogrammen könne eine langfristige Wirtschaftskrise verhindert werden. So haben sich die G20 auf ein Schuldenmoratorium für die ärmsten Staaten verständigt.
Mittlerweile sind es 77 Länder, die keine Zinsen mehr zahlen müssen und die Tilgungsleistungen, die sie für ihre Auslandsschulden bei anderen Staaten leisten müssten, jetzt ersparen können, um unmittelbar davon Aktivitäten und Investitionen in ihren Ländern zu finanzieren.
Die ärmeren Staaten müssten außerdem zuverlässig mit Impfstoff versorgt werden. Europa und die USA seien in ihren Verhandlungen schon weit. Für die Entwicklungsländer sollte das die Impfstoffallianz Gavi machen, so die Kanzlerin.
Wir werden jetzt mit Gavi sprechen, wann diese Verhandlungen beginnen. Denn das beunruhigt mich jetzt etwas, dass da noch gar nichts gemacht ist.
Außerdem brauche die internationale Impfstoffallianz mehr Geld. Bisher kamen bis Ende 2021 5 Milliarden US-Dollar zusammen.
3 Tage vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zeichnet sich eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen ab. Bundesfinanzminister Scholz sagte der Bild am Sonntag, alles spreche dafür, die Beschränkungen über den 30. November hinaus fortzusetzen. Ähnlich äußerten sich die Ministerpräsidenten mehrerer Länder. Diskutiert wird außerdem über zusätzliche Auflagen, etwa eine Maskenpflicht an allen Schulen. Die Infektionslage aktuell. Das Robert-Koch-Institut verzeichnete binnen 24 Stunden 15.741 Corona-Neuinfektionen. Das sind etwa 1.200 weniger als vor einer Woche.
Nasenbedeckung ist an diesem Berliner Gymnasium Pflicht. Auch wenn eine Studie aus dem Spätsommer ergeben hat, dass sich Schüler 4-mal häufiger in Familie und Freizeit mit Corona infizieren als im Klassenraum. Auch dort muss Vorsorge sein. Diese 6-Klässler scheinen gut mit der Maske klarzukommen.
Mit der Maske ist es eigentlich ganz okay. Ich wechsle meine Maske nach der 4. Stunde, dann passt das. Und ja, ich würde auch empfehlen, die Maske zu tragen, weil sie schützt andere und sich selber.
Das findet auch Bayerns Ministerpräsident Söder. Im ARD-Bericht aus Berlin fordert er 3 Tage vor dem nächsten Corona-Gipfel die Maskenpflicht an allen Schulen wie in Bayern.
Insbesondere in den Hotspots ist es so, dass auch die Schule leider einer der Infektionsherde ist. Das würde bedeuten, dass die Schulen grundsätzlich offen bleiben. Wäre als Vorschlag aber generell Maskenpflicht, zum einen auch in der Grundschule und zum anderen ein Wechselunterricht für die älteren Jahrgangsstufen. Ausnahme wären die Abschlussklassen, denn es geht ja darum, auch vernünftiges Abitur oder mittlere Reife zu schreiben.
Maskenpflicht auch für Grundschüler? Außerhalb Bayerns gibt es das fast nirgendwo. Und andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein haben entgegen Söders Vorstoß klargemacht, dass sie selbst entscheiden werden, ob schon die Kleinen Maske tragen müssen. Die Grünen im Bund sprechen sich dagegen aus.
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und man muss wirklich differenzieren zwischen Grundschülern, Kinder unter 12 Jahren. Das RKI, also das Robert-Koch-Institut, hat ja gerade noch mal deutlich gemacht, dass es bei kleinen Kindern ganz anders ist. Plus kleine Kinder, 7-, 8-Jährige, die müssen ihre Gefühle zeigen können.
Und wenn Corona in einer Klasse ausbricht? Bundesgesundheitsminister Spahn hat einen Plan entwickelt, damit nicht ganze Schulen geschlossen werden müssen. Dann soll die komplette Klasse in häusliche Isolation und sich am 5. Tag Schnelltests unterziehen, um bei negativem Ergebnis die Rückkehr in die Schule zu ermöglichen. Beim Corona-Gipfel von Ministerpräsidenten und Kanzlerin wird Spahns Vorstoß diskutiert. Und etwas anderes dürfte ganz sicher kommen, weitere Einschränkungen. Denn aus Union und SPD heißt es klar, es reicht noch nicht.
In Berlin haben erneut Gegner der aktuellen Corona-Politik demonstriert. Zu der als Schweigemarsch angekündigten Veranstaltung kamen der Polizei zufolge rund 1000 Menschen. Angemeldet waren 5000 Teilnehmer. Entlang der Strecke protestierten lautstark einige hundert Gegendemonstranten. Es sei zu keinen größeren Auseinandersetzungen gekommen, so die Polizei. Insgesamt waren etwa 600 Beamte im Einsatz.
In den USA könnten die ersten Impfungen gegen das Coronavirus bereits Mitte Dezember durchgeführt werden. Ein Regierungsvertreter sagte dem Sender CNN, man plane, den Impfstoff nach der Zulassung binnen 24 Stunden an die Bundesstaaten auszuliefern. Die US-Arzneimittelbehörde FDA will offenbar am 10. Dezember über die Genehmigung des von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoffs entscheiden.
Zum Abschluss ihres digitalen Parteitags haben die Grünen ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Es sieht eine strenge Klimaschutzpolitik und einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft und Marktwirtschaft vor. Mit Blick auf das Wahljahr 2021 will sich die Partei breiter aufstellen, um mehr Wählerschichten anzusprechen. Mehrere grünen Spitzenpolitiker untermauerten den Machtanspruch ihrer Partei.
Bei Protesten gegen den Staatshaushalt haben Demonstranten in Guatemala das Parlamentsgebäude angezündet. Nach Angriffen auf die Polizei setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein. Der Etat war im Schnellverfahren ohne öffentliche Debatte beschlossen worden. Er sieht eine hohe Neuverschuldung vor und Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich. In dem mittelamerikanischen Land lebt mehr als die Hälfte der 17 Millionen Einwohner in Armut. Korruption und organisierte Kriminalität sind in Guatemala weit verbreitet.
Das Kongressgebäude in Flammen. Demonstranten haben in Guatemala-Stadt Teile des Parlaments in Brand gesetzt. Mehrere Menschen erlitten Rauchvergiftung, mehr als 30 Personen wurden festgenommen. Die Ausschreitungen, ein Protest gegen den Rekordhaushalt für 2021, beschlossen im Eilverfahren. Tausende demonstrierten, größtenteils friedlich, gegen Kürzungen im Sozial- und Bildungsbereich, gegen die hohe Neuverschuldung und Intransparenz der Ausgaben. Wir sind müde und es gibt keinen anderen Weg, unsere Ablehnung und unseren Überdruss zu zeigen. Wir haben den Amtsmissbrauch der Autoritäten so satt. Der größte Teil des Budgets fürs kommende Jahr soll in Infrastruktur fließen, verwaltet von Privatunternehmen. Die Bevölkerung fordert dagegen die Bekämpfung der Armut, unter der rund 60% der Menschen im Land leiden. Die Demonstranten fordern nun den Rücktritt des rechtskonservativen Präsidenten Alejandro Yamatei, der erst seit Januar im Amt ist. Eines seiner Wahlversprechen? Korruption bekämpfen. Yamatei verurteilte den Angriff auf den Kongress und drohte auf Twitter mit rechtlichen Konsequenzen. Die Beteiligten würden die volle Härte des Gesetzes spüren. Sein Vizepräsident bot dagegen den gemeinsamen Rückzug an. Für das Wohlergehen des Landes lassen Sie uns zurücktreten, aber lassen Sie es uns gemeinsam tun. Kritiker werfen dem Kongress vor, den Haushalt bewusst schnell verabschiedet zu haben. Denn die Menschen in Guatemala ringen immer noch mit den Folgen zweier Hurricanes.
In Minsk haben zum 15. Mal in Folge tausende Menschen an einer Sonntagsdemonstration gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko teilgenommen. Sie zogen friedlich durch ihre Wohnviertel, ungeachtet der Gewalt durch die Polizei. Mehr als 300 Demonstranten wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen festgenommen. Die Opposition fordert den Rücktritt von Präsident Lukaschenko und Neuwahlen. Auch die Europäische Union erkennt das Wahlergebnis vom August nicht an und hat Sanktionen verhängt. Der amtierende US-Präsident Trump hat im juristischen Kampf gegen die Ergebnisse der Präsidentenwahl eine weitere Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht in Pennsylvania wies eine Klage seiner Anwälte zurück. Es seien Argumente ohne Wert und spekulative Behauptungen vorgebracht worden, hieß es zur Begründung. Die Kläger wollen Millionen von Briefwahlstimmen für ungültig erklären lassen. Zuvor waren bereits mehrere Versuche Trumps gescheitert, Wahlergebnisse in Bundesstaaten zu kippen.
Die gestern auf Grund gelaufene Ostseefähre Viking Grace ist am Morgen in den Hafen von Mariehamn geschleppt worden. An Bord waren fast 430 Menschen. Sie mussten die Nacht auf dem Schiff verbringen. Die Ursache für den Unfall ist unklar. Verletzt wurde niemand. Inzwischen ist die Fähre nach Turku weitergefahren, wo sie in einer Reparaturwerft inspiziert werden soll.
In der Fußball-Bundesliga bleibt der 1. FC Köln weiter ohne Sieg. Gegen Union Berlin gab es am Abend eine 1:2-Niederlage. Zuvor hatte Mainz gegen Freiburg mit 3:1 gewonnen und den Sprung aus der Abstiegszone geschafft.
Selten war die Frage nach dem Mann des Tages einfacher zu beantworten. Jean-Philippe Mateta feierte mit seinem Hattrick den perfekten Nachmittag. Beim Auswärtssieg der weißgekleideten Mainzer in Freiburg traf der Franzose schon nach 62 Sekunden gegen die in der ersten Halbzeit schlecht organisierten Schwarzwälder. Eine halbe Stunde später erhöhte Mateta nach Quaissens Abschluss auf 0:2. Und noch vor der Pause war der lupenreine Hattrick perfekt. Diesmal profitierte Mateta von der starken Vorarbeit von Boetius und erhöhte zum 0:3 Halbzeitstand. Die beste Aktion der Freiburger gab es heute nicht auf dem Platz, sondern auf dem Trikot. Mit dem Erlös dieser Sonderausgabe wird ein Bolzplatz in Freiburg saniert. Im zweiten Durchgang meldete sich der Sportclub zurück und kam nach gut einer Stunde zum 1:3 durch Freiburgs Top-Torschützen Nils Petersen. Am ersten Saisonsieg der Mainzer änderte das nichts mehr. Der bisherige Tabellenletzte setzte ein dickes Ausrufezeichen. Vor allem Dank Jean-Philippe Mateta.
Die Tabelle nach dem 8. Spieltag. Die Bayern weiter an der Spitze. Mit einem Punkt weniger folgen Dortmund und Leverkusen. Leipzig ist Vierter vor Union Berlin. Die zweite Hälfte beginnt mit Augsburg und Frankfurt. Freiburg ist 14. Mainz rückt vor auf Platz 15. In der Abstiegszone Bielefeld vor Köln und Schlusslicht Schalke.
Ein Skisprung-Doppelsieg macht glücklich. Eisenbichler und Geiger, die Besten beim Weltcup-Auftakt im polnischen Wiesla. Karl Geiger lag nach dem ersten Durchgang auf Rang 4. Mit dem Sprung im Finale auf 128 Meter setzte er sich an die Spitze des Klassements. Dann kam Teamkollege Markus Eisenbichler. Ein Flug zum Genießen bis zur 134-Meter-Marke. Die Trainer jubelten. Der Sieg und das gelbe Trikot des Weltcup-Führenden waren ihm nicht mehr zu nehmen.
Ja, ist geil. Ich bin gerade wie ein kleines Kind. Über das gelbe Trikot freue ich mich. Wir bei Weihnachten, das erste Mal, wo man Weihnachten realisiert. War geil.
Für Markus Eisenbichler und Karl Geiger ein perfekter Tag.
2x1 macht Super 1. Seriensieger Francesco Friedrich gewinnt in Sigulda auch das zweite Weltcuprennen der Saison. Mit Alexander Schüller verbessert der Weltmeister in beiden Läufen den Startrekord. Rast mit dieser Beschleunigung zweimal zur Bestzeit, damit ungefährdet zum Sieg.
Wir haben schon gehofft, dass wir es schaffen, den Startrekord von Melbades, die 77, hier zu knacken. Und war schon ein guter Kampf. Wir hoffen mal, dass es nächste Woche noch ein bisschen enger wird und dass man noch ein bisschen mehr Kämpfergeist in den anderen erwecken.
Johannes Lochner, heute mit Anschieber Erik Franke, verbessert sich auch am Start, kommt aber trotzdem nicht am Dauerrivalen vorbei, fährt wieder auf Platz 2. Der dritte deutsche Pilot, Christoph Hafer, wird erneut Vierter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 23. November.
Tiefdruckeinfluss beschert uns verbreitet unbeständiges Wetter. Ab Dienstag sorgt dann hoher Luftdruck meist für eine Mischung aus zähem Nebel und Sonnenschein. Heute Nacht überwiegen die Wolken und es fällt etwas Regen, der im Südosten stellenweise gefrieren kann. Im Norden sowie an den Alpen können sich aber auch die Sterne zeigen. Morgen in der Mitte und im Süden zeitweise Regen, im Norden teils Sonne, teils Wolken und in Küstennähe einzelne Schauer. Dort gibt's auch stürmische Böen. An Niederrhein und Nordsee heute Nacht bis 7 Grad, im Süden bei Aufklaren leichter Frost. Morgen im Norden und Westen um 10 Grad, sonst nur einstellige Werte. Am Dienstag im Norden kompaktere Wolken und in Nordseenähe einzelne Schauer, sonst mal Nebel oder Wolken mal Sonne. Auch am Mittwoch ruhiges Hochdruckwetter, aber am Donnerstag fällt zumindest im Norden zeitweise Regen.
Ingo Zamperoni meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Wie besinnlich wird die Weihnachtszeit? Diskussion um die Verlängerung des Teil-Lockdowns und Zoff im Dannenröder Forst. Wie Umweltaktivisten gegen den Ausbau der A49 protestieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.